Katersonntag mit Zimmer und Zirk.
Ich beobachte hier gerade Anton Zirk, wie er mit einem mit einer Tischtenniskelle, wie man sagt,
Kelle
hier mit ein Bier aufmacht. Lecker, vielen Dank. Ist auch das eins noch auf? Oh, 2-2 im ersten Versuch. Das ist ganz toll.
Ganz toll.
Ja, dann gießen wir ein. Ich würde gerne in den Podcast reinstarten mit Worten von Karl Lauterbach. Ein ganz, ganz tolles Sprichwort, habe ich noch nie vorher gehört. Er hat über Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gesagt, man darf das Fell des Bären nicht verkaufen, bevor der Bär geschossen ist.
Ist schlau.
Das ist so geil.
Ist wirklich schlau.
Aber ich habe das nur, kennst du das? Ich habe das noch nie gehört.
Das ist quasi, das Spiel dauert 90 Minuten in intellektuell wahrscheinlich.
Ja, genau, so Tag nicht vor dem Abend loben.
Ja, genau,
eigentlich
genau.
Ist es das, aber es ist halt geil, weil ein Bär erschossen wird.
Ja. In erster Linie geht es darum, dass ein Bär erschossen wird, ja.
Also, warte mal, ich bin hängen hier noch ein bisschen hinterher. Lecker Bier. Es ist, das muss man kurz sagen, glaube ich, der aktuellste Podcast, den wir je aufgenommen haben. Es ist nämlich Samstagabend.
Samstagabend, ja.
Und
es ist also 18.37 Uhr.
Im Grunde kommen wir in 8 Stunden raus.
Ja. Also brandaktuell.
So,
mal sehen, ob ihr das honorieren werdet. Prost.
Zum Wohl und sorry dafür, dass wir so lange nicht da waren. Aber schön, dass ihr da seid. Und schön auch, dass du da bist, Tobi. Hat uns Mitwohner kurz hier reingelunzt und die Tür aufgelassen, sag mal. Ja. Frechheit.
Mach mal zu.
So. Ja, entschuldigen, dass wir tatsächlich eine Weile nicht da waren. Es war, ist ein Monat, muss man sagen. War
echt,
nicht
so
geplant. Ich glaube,
waren erst überhaupt dieses Jahr einmal erst.
Das ist korrekt, aber wir müssen sagen, nicht weil wir gefaulenzt haben, nicht weil jemand im Urlaub war, sondern weil wir einfach Strafprogramm hatten. Also wir waren eigentlich die ganze Zeit gebunden, hingen quasi die ganze Zeit aufeinander, weil wir einen neuen Film gemacht haben, der
am 21. Februar rauskommt, aber ich glaube, da reden wir am Ende nochmal ein bisschen
drüber. Reden wir nochmal drüber, genau. Also sorry, aber natürlich zählt immer, wenn wir es machen, dann richtig. Das gilt auch für den Podcast, deswegen wird er nicht irgendwo zwischen Stulle und Feierabendbier dazwischen geschoben, sondern mit voller Konzentration an einem Samstag. Wir können euch schon was sagen. Ach nee, das macht keinen Sinn. Vergesst.
Bist du ein bisschen aufgeregt, weil wir so lange nicht aufgenommen haben?
Ja,
du wirkst gerade so ein bisschen, als wärst du so ein bisschen aufgeregt.
Ich war vorhin richtig schlecht gelaunt. Tobi hatte mich ja schon vorhin gefragt, ob das reicht quasi bis nach dem Podcast aufnehmen, wenn ich nichts esse. Er hatte recht. Ich war schon beim Sport machen, ich war gerade noch Sport machen, war ich schon ganz, ganz schwach, weil ich heute das letzte zum Frühstück 9:30 gegessen habe. Wir wissen ja alle, worauf es hinausläuft. Wir wissen, es hat nicht gereicht. Und ich musste mir jetzt gerade was zu essen reinfangen. Jetzt geht es mir so instant besser.
Ja, das ist der sogenannte Blutzucker, glaube ich.
Alles, ich weiß nicht. Also mir geht es wirklich instant besser. Das ist wirklich verrückt. Und das Bier schmeckt jetzt auch. Und jetzt können wir eigentlich in diesen Samstag und in diese wunderbare neue Podcast-Folge
reinstarten. Pünktlich zur Valentinswoche übrigens auch. Ja. Bussis an euch.
Morgen ist Valentinstag.
Oh, ist das geil.
Morgen, wenn ihr das jetzt hört, ist morgen Valentinstag. Wenn ihr es später hört, war vielleicht heute oder gestern Valentinstag. Oder vorgestern.
Das ist das Konzept Zeit in a nutshell eigentlich.
Das ist wirklich in a nutshell. Und zum Thema Valentinstag möchte ich dir auch gleich noch was erzählen.
Oh.
Ganz wild, Marc. Wirklich ganz wild. Lokaljournalismus auch wieder par excellence. Ich hatte Dienste bei der FAZ und es ging darum, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ganz toll, wie das aussieht hier, wie, egal, das könnt ihr jetzt nicht sehen.
Man sieht den Schatten von Antons Mitbewohner, wie er sich im Flur auszieht. Ich hoffe, er hört auf an der richtigen Stelle. Ich dachte kurz, er zieht sich komplett aus.
Und es ging darum, was machen wir jetzt zum Valentinstag? Da gibt es verschiedene Vorschläge. Wird auch Umfragen geben und so weiter, ne? Hm. Und dann habe ich quasi aus einer Laune heraus den Vorschlag gebracht, man müsste doch mal den Leipziger Opa ausgraben, der damals in der verschneiten Petersstraße in Leipzig diesen Anti-Valentinstag-Rant losgelassen hat, dieses YouTube-Phänomen.
Ach, hier mit Durchkommerzialisierung.
Genau. Und ich weise diese Anschuldigungen zurück und so weiter. Dieser Typ, ne? Ich habe das quasi so in der Redaktionssitzung so aus Witz gedroppt, dass man irgendwas über den machen müsste. Wie das manchmal so ist, gute Ideen müssen reifen. Am nächsten Tag fiel die Entscheidung, wir schreiben das auf, weil das ist exakt, wirklich exakt 10 Jahre her.
Oha.
Und da habe ich quasi jetzt nochmal aufgeschrieben. Ich habe auch versucht, wir haben auch versucht.
Den Rant hast du nochmal aufgeschrieben.
Naja, was da so passiert und wie der quasi. Witzig. Der Typ hat, also dieses Video hat 6,7 Millionen YouTube-Views. Ja. Ne, das ist so ähnlich wie Affe raucht oder das kleine Reh, was durch diese. Ja, auf, oder, auf den Sound von Genesis durch dieses Kindergerüst durchkrabbelt.
Oder Penny auf der Reeperbahn, Spiegel-TV-Doku.
Penny auf der Reeperbahn oder auch Kranplätze müssen verdichtet sein. Mhm. Oder haben wir noch Peps oder von Asitoni.
Toll.
Vom eins zum anderen. Genau, und ich habe das nochmal aufgeschrieben und der ist dann auch tatsächlich nochmal in verschiedenen Videos aufgetaucht.
Und lebt er heute noch, weißt du
das? Das wissen wir nicht. Ich habe es nicht rausgefunden.
Vielleicht kriegst du einen Leserbrief von ihm.
Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Und die damalige Reporterin habe ich auch nicht gefunden. Und ich vermute auch, ich weiß warum. Und ich möchte diesmal schon sehr, sehr früh meine ärmste Sau der Woche droppen in diesem Zusammenhang. Die war damals Reporterin bei InfoTV Leipzig. Das gibt's nicht mehr. Das ist aufgegangen in Leipzig Fernsehen, glaube ich. Mhm. Sehr, sehr jung. Sophie irgendwas. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Jetzt.
Stranger Nachname.
Ja, ganz wild. Und die wurde auf jeden Fall damals, 3 Tage nachdem das Video veröffentlicht wurde, schon von Detektor FM interviewt zu der Geschichte, weil die quasi schon Fame war. Dann jetzt 2016 nochmal von der Leipziger Internetzeitung. Und jetzt findet man sie nicht mehr. Sie hat zwar noch verschiedene Profile, aber die sind alle seit 2016 nicht mehr bedient. Ich vermute, sie war so schlau und hat sich einen anderen Nachnamen besorgt. Auf legalen Wege, denke ich. Mhm. Hat nicht geklappt, das zu machen. Und es war damals wirklich wohl so krass. Die haben bei Leipzig TV sehr, sehr viele, Leipzig Info TV, sehr viele Interviewanfragen für sie bekommen.
Krass. Ja, das war schon auch, ich erinnere mich daran, das war ein Riesending, dieser Opa. Der hat auch diese geile, diese Classic-Opa-Mütze auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
Ja, mit an der Seite so Fell, genau. Und passend dazu so eine Lederjacke, wo auch dieses Fell sich wiederfindet. Dann darunter so eine braune Krawatte. Ganz, ganz toll.
Ja, war für mich der klassische Ostoper, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist für viele Menschen genau der klassische Ostoper.
Wer das nicht kennt, kann sich das ja nochmal angucken, jetzt zum 10-jährigen Jubiläum,
wie du sagst. Also die 7 Millionen sollten wir eigentlich voll machen. Kurz nochmal aufgenommen, also muss keiner lesen, sondern es geht einfach darum, das nochmal für alle, die es nicht kennen. Aber noch schlauer ist natürlich, wenn man sich das Video anschaut. Mhm. Genau. Das wollte ich erzählen. Ach ja, und die Amsterdamer Woche ist für mich diese Reporterin von damals. Weil ich glaube, die Wochen um Valentinstag herum sind für die wirklich die Hölle.
Ach so, ja, stimmt.
Weil die kriegt das jedes Mal zugeschickt. Ich will nicht wissen, wie viele Anfragen die schon bekommen hat. Also dieser Tage, ärmste Sau der Woche, die Dame, die Reporterin, ich sage jetzt nicht nochmal ihren vollen Namen. Sie hat wohl Glückwünsche und alles bekommen. Und es ging lange das Gerücht rum, dass das Fake ist. Aber sie hat es mehrfach wohl auch damals, also hat es auch im Interview gesagt, dass das kein Fake ist. Und dass das einfach ein ganz wildes Aufeinandertreffen war.
Auf keinen Fall. Keine Sekunde habe ich gedacht, dass das ein Fake ist, weil solche Leute begegnen einem doch täglich. Also ja. vielleicht nicht täglich, und aber man sieht diese Leute an der Haltestelle, man sieht diese Leute in der Innenstadt, es gibt diese Leute.
Ja.
Die Leute, die einfach, wenn du ihnen ein Mikro unter die Nase hältst, und da bin ich auch als langjähriger Radioreporter auf jeden Fall geschädigt, wenn du jemandem ein Mikrofon unter die Nase hältst.
Und der redet
kommt mit dir. Kommt in der Regel eigentlich nichts, ich möchte nicht, danke. Und in einem von 10 Fällen sagt jemand, jo, gerne. Und da wiederum in einem von 10 Fällen kommt eine geile Antwort. Und der Rest ist so Leute, die viel zu lange nicht irgendwas sagen konnten oder das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Da sind wildeste Sachen dabei.
Ganz wilde Sachen. Mhm. Ja, und der Typ ist tatsächlich ein Jahr vorher schon mal, halt völlig krass, auch in der Leipziger Innenstadt, aufgetaucht in einem Werbevideo der Handelskette Woolworth. Ja, da wird quasi eine neue Filiale eröffnet. Das Video ist von Woolworth hochgeladen, wie jemand gerade einen grünen Pullover dort draußen anprobiert. Der wird angesprochen und erzählt dann dort, dass er gerade für tolle Qualitäten einen grünen Pullover sich gekauft hat und dass er das in seiner Kindheit schon am Alsterhaus in Hamburg, da war er nicht mal 10 Jahre alt, bei Woolworth war und da gab es viel sehr gute Qualität für deutlich niedrigere Preise als im Alsterhaus. Und das ist original dieser Typ. Er ist ganz wild. Er ist wirklich.
Du bist auch ein richtig geiles Rabbit Hole irgendwie reingekrochen bei der Recherche. Schön, aber schön, wenn man mal über sowas schreiben kann, nicht über Querdenker oder so. Doch gut. Wobei.
You never know.
Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber.
You never know.
Es gibt Schnittmengen, zumindest optisch gibt es Schnittmengen, sagen wir mal so.
Zum gemeinen Querdenker?
Mhm. Ja. Also zum sächsischen Querdenker zumindest. Die sind ja, divers.
Ja.
Extrem divers.
Das sind ja auch,
mit der Schicht dabei. So ein Freiburger Querdenker hat wenig gemeinsam mit einem Bautzener Querdenker.
Ja. Es ist auf jeden Fall ja. Ja. Es ist ja auch die Mittel, wir wissen ja alle, es sind ja auch Kinder und die Mittelschicht ist ja auch dabei. Also die gesellschaftliche Mitte findet sich ja mittlerweile auch auf extremistischen Querdenker-Demos wieder. Wer jetzt definitiv extremistisch ist, auch aus Sicht von Jörg Meuthen, ist die AfD.
Nein, ne?
Die ist jetzt, da hat er jetzt festgestellt, die ist jetzt wohl, also ich weiß nicht, wie er jetzt darauf gekommen ist, was jetzt quasi den letzten Anstoß gegeben hat, dass die Partei zu extremistisch ist und zu rechts, aber er ist jetzt an dem Punkt. Jörg Meuthen ist wie viele seiner Vorgänger und Vorgängerinnen jetzt zu dem Punkt gekommen, dass er rechts, ohne zu blinken, von der AfD überholt wurde.
Sozusagen.
Ja, es ist wild.
Mit hoher Geschwindigkeit. Es ist wild. Ich habe die Woche Ausschnitte gesehen, da war die Woche bei Lanz. Mhm.
Da darf man jetzt hin, ne?
Da darf man jetzt hin, wenn man nicht mehr in der AfD ist. Ja. Nein, also er konnte sich da echt gut verkaufen, das ist halt das Ding, ne?
Er kann sich ja schon immer gut verkaufen, das muss man ja sagen.
Voll.
War ja auch mal bei so einem jungen Format hier.
Ja, intelligenter Mann auch so, ne? Auf jeden Fall. Und er kann halt jetzt komplett diese Opferrolle fahren, ne? Also sozusagen, er hat versucht, die AfD auf einem Kurs zu halten, der gar nicht so extrem ist, wo man auch schon sagt, so, ja, jo, Digga.
Wer da schon alles von Bord gegangen ist.
Schalt mal einen Gang runter, so. Aber er kann jetzt halt diese Karte fahren, so, ich wollte den Flügel, ich wollte Höcke raus aus der Partei, so, dass wir, das war ja seine Worte auch immer, diese bürgerliche Partei, die sie nie war, aber, ne, dass wir die sein können.
Ganz am Anfang hier, weiß ich nicht. Also, bürgerliche Rechte, na, ist auch scheißegal, wenn sowas
geht. Sagen, das ist Haarspalterei. Aber den Grind kann er jetzt halt fahren. Der wird jetzt noch ein Buch darüber schreiben und dann irgendwie ein halbes Jahr durch alle Talkshows tingeln.
Und so dann eine Partei gründen.
So wie das Lucke damals gemacht hat, so wie es Petri gemacht hat, ja. Und genau, die haben ja auch dann beide eine Partei gegründet.
Und er will ja jetzt auch eine Partei gründen.
Glaube ich, beide ein Buch geschrieben, auch gefühlt. Ja, die Partei wird auch irgendwie für den Arsch sein. Aber das ist halt. Also man hat das bei Lanz dann so krass gesehen, es ist einfach sinnlos, den einzuladen, weil Lanz hat es wirklich versucht, so wie es schon viele versucht haben, aber du kannst den da nicht festnageln, weil mit allem, mit dem du ihn festnageln willst, jetzt wo er raus ist, kann er immer sagen, ja, das ging mir auch gegen den Strich und die Frage, weißt du, die Anschlussfrage muss ja sein, warum haben sie es denn dann so lange da in der Partei ausgehalten und dann sagt er immer, na, weil ich irgendwie eine größere Vision dafür hatte irgendwie das noch abbiegen wollte, ich wollte sozusagen die bürgerliche Variante der AfD irgendwie retten und das ist halt, es ist einfach Bullshit, denen das sagen zu lassen so und den Grind, den der jetzt fährt, ich finde es wirklich unerträglich, also der macht mich wahnsinnig, der Typ.
Ja, voll. Es macht mich auch extrem wahnsinnig. Auch
und es ist am Ende ja doch nur, ein alter Mann, der einen Machtkampf verloren hat und jetzt nachtritt.
Ja.
Jetzt ist zwar, die Leute, bei denen er nachtritt, die finde ich zwar auch scheiße, aber deswegen ist das
verdient, er tritt ja auch verdient, aber die sollen so auftreten, wie sie
ja
wollen.
Deswegen ist es ja noch, das macht ihn jetzt nicht zum, nur weil die Leute, gegen die er nachtritt, scheiße sind, macht es ihn nicht zum Guten. So,
dass er ist alles andere als ein Märtyrer.
Genau.
Alles andere. Also wirklich, und das ist wirklich richtig belastend. Und es zeigt sich halt immer wieder, also die Prozedere sind ja wirklich immer die gleichen. Irgendjemand denkt, er kann dort an der Macht das irgendwie weiterfahren und das immer weiter nach oben pushen, bedient sich quasi, um an die Machtposition zu bekommen, eines noch rechteren Teils und noch radikaleren Teils. Und dann klarer Fall von, die Geister, die ich rief, werde ich jetzt nicht mehr los. So, ist einfach der Klassiker. Und ja, also Ich bin bei dir. Man, also jetzt ihm quasi diesen Raum zu geben und dass diese Story immer wieder erzählt wird, dann soll er die Karten auf den Tisch legen und sagen und wirklich meinetwegen als Kronzeuge rausballern, was da an Problemen aufhört. Weil das macht er ja auch nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt auspackt, was da für Strukturen laufen, so, die wir alle im Prinzip vermuten und für die es teilweise sogar schon Belege gibt. Aber die jetzt öffentlich bei Lanz und sonst wo auszupacken, mit Dokumenten, was auch immer, das wird nicht passieren. Und da denke ich mir halt auch so, dann bleibt es halt genau das, was du gerade gesagt hast. Ein verlorener Machtkampf von jemandem, ein verlorener Machtkampf.
Ja, und das ist, also, was mich daran so nervt, ist auch jetzt, es wirkt jetzt, und das ist, dass er schafft, dass es zumindest für manche Leute jetzt so wirkt, als wäre er einfach so ein okayer Politiker. Aber er ist überhaupt kein okayer Politiker. So, weißt du? Also nur weil jetzt er gegen den Teil der AfD ist, die irgendwie Holocaust leugnen und NS-Zeit verherrlichen, so nur weil er gegen die einen Grind gefahren hat, ist dann die Partei, die er will, ist trotzdem eine rassistische Partei.
Ja.
So, und jetzt wird es aber so, jetzt gibt es halt irgendwie die böse AfD und die gute AfD. Und das ist einfach, es gibt keine gute AfD. Das ist einfach, so.
Ja, das ist Bullshit.
Ja, und das macht mich wahnsinnig.
Das ist Bullshit.
Egal. Lass uns nicht über Meuten reden.
Ja?
Zieht die Stimme runter.
Wollen wir, oder wolltest du noch was über... Ja, wollen wir lieber über Jens Meyer reden?
Mm. Du willst auch noch über Jens Meyer reden.
Okay. Ja, sorry.
Gut, na, gut, dann stell jetzt mal eine Frage. Also kurz, Jens Meyer ist... Ex-AfD-Bundestagsmitglied, jetzt nicht mehr im Bundestag und wollte jetzt, der ist Richter in Dresden gewesen und will gerne in Richter...
Am Landgericht, ne?
Will gerne in sein Richteramt zurückkehren, was natürlich, und also, er ist Team Höcke in der AfD gewesen, oder ist Team Höcke, und jetzt steht man nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland vor der Frage, lässt man einen rechtsextremen, nachweislich rechtsextremen Richter in ein Richteramt zurückkehren? Die Antwort ist natürlich nein. Aber es ist sozusagen juristisch nicht so ganz einfach, ihm das zu verwehren. Und deswegen überlegt man jetzt hier in Sachsen im Justizministerium, das ja Grünen geführt ist gerade, wie man das machen könnte.
Also übrigens wollen ihn von jetzt seiner Namensvetterin.
Stimmt, Frau Meyer. Aber mit EI, glaube ich, ja, ne? Und er mit AI. Und,
irgendwas eins ist mit Y, oder?
Ich glaube, sie ist EI und er ist AI, aber ich bin nicht sicher. Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Alles Meierei.
Ja, auf jeden Fall wollen sie ihn jetzt irgendwie in den Ruhestand buxieren. Weil der Mann ist ja, Richter sind schon Beamte, ne? Das ist sozusagen nicht so ganz einfach. Selbst wenn man so krasse Sachen gesagt hat wie er, ich wiederhole das jetzt nicht, aber ja, da steht man vor der Debatte.
Ja, der Deutsche Richterbund überlegt jetzt, ob er da irgendwie eine Klage einreichen kann. Das, da gibt es auf jeden Fall Diskussionen darüber.
Die wollen ihn nicht oder die wollen ihn?
Wollen ihn nicht.
Wollen ihn nicht.
Und
weil da hätte ich nämlich noch vermutet, dass so Puristen sagen könnten, ja gut, das Richteramt in Deutschland muss sozusagen, was Bullshit ist, ne, aber muss sozusagen alle Strömungen irgendwie aushalten von Richtern, aber das ist natürlich völliger Quatsch.
Ja, ist glaube ich auch in der Hinsicht Quatsch, also ist glaube ich nicht mal so. Also muss nicht die Strömung alle aushalten, sondern es muss halt neutral sein und das ist halt die Frage, ob das gelingt und
genau.
Jemand, der das halt in der Form, also wo sich halt die Frage stellt, ob der die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt, beziehungsweise wo klar ist, dass das
genau
so, da ist halt die Frage, ob er da quasi Vertreter des Rechtssystems sein kann oder darüber urteilen kann.
Voll, aber das ist ja wirklich eine never-ending Story irgendwie mit Faschos, die halt irgendwie, es gibt ja auch immer wieder diese Fälle von Leuten, die im Referendariat sind, um Anwalt zu werden und so, bei denen glasklar ist, dass es Neonazis sind oder Nazis und die so schwer rauszukriegen sind. Das ist halt schon krass, ne? wie steif dieser deutsche Beamtenapparat dann doch ist. Also irgendwie, die sind dann verbeamtet auf Probe, dann geht's meistens irgendwie noch, aber sobald man mal irgendwo drin ist,
wird's dann schwer. Wenn ein Bild von dir mit dem Hakenkreuz auf der Brust rauskommt, dann wird's schwierig.
Nicht mal dann. Das ist das Traurige.
Ja.
Also du würdest Herrn Meyer in Ruhestand schicken?
Nee, ich würde Herrn Meyer Ruhestand, das klingt so wie, lief ja alles ganz okay und jetzt willst du vielleicht ein bisschen Frührente machen, so nach dem Motto, am besten noch mit irgendeiner Abfindung und so.
Ja, mir ist es auch nicht dolle genug. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen der Weg, auf dem sie denken, es geht am leichtesten irgendwie.
Voll.
Und
voll. Aber das ist ja noch nicht klar, weil gestern gab es, glaube ich, nochmal, es wurden jetzt irgendwelche wohl Dokumente verschickt von Frau Meyer. Diesbezüglich, da gab es, glaube ich, gestern nochmal ein Pressegespräch, aber ich habe das Ergebnis heute nicht gelesen. Das müsste man sich nochmal anschauen.
Na, genau. Also ich glaube, es gibt, irgendjemand versucht noch, ich glaube sogar, wenn das Ministerium selber versucht noch dagegen zu klagen, dass er wieder ins Amt kommt und hat ihm gleichzeitig auch das Schreiben zugestellt mit dem Angebot sozusagen in den Ruhestand zu gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, ja.
Ich muss mal kurz gucken, ob man bei unseren Teilzeitarbeitgebern, ob da dazu was steht, das würde mich jetzt schon noch mal kurz interessieren.
Wie das ausgegangen ist.
Was liest man hier? Sachsen, Andrang im Erzgebirge zum Winterferienauftakt. Ganz toll. Leipziger Inzidenz liegt jetzt über 1400.
Toll.
Nee, kam heute nicht. Naja, gut. Lass mal's. Meier. Ja, Meier. würde sich aktuell ein Hausverkauf für sie lohnen? Wenn man eins hätte, wahrscheinlich.
Na, zugeschnittene gut. Werbung, ne?
Das ist es einfach. Ganz, ganz, ganz toll zugeschnitten.
Ich habe heute auch eine Mail bekommen von angeblich Amazon, dass ich meine Kreditkartendaten nochmal neu eintragen muss, weil irgendjemand mein Konto gehackt hat und so. Und wirklich, wenn ihr Internetbetrug machen wollt, macht einfach. Ist von mir aus. Aber gebt euch mal ein bisschen Mühe. Da waren wirklich im Betreff der E-Mail waren schon 3 verschiedene Schriftarten.
Und 7 Fehler.
So, wo ich mir denke, Leute, da sind ja diese E-Mails von irgendwelchen angeblichen nigerianischen Prinzen, die irgendwo Die sind gelbbraun. Die sind ja glaubwürdiger, als dass Amazon mir eine E-Mail schickt, wo Comic Sans im Betreff benutzt wird. Denke ich mir so.
Ich habe immer so Zeit. Ganz komische Zeit. Ich habe bei mir sieht es jetzt aus wie dieses hier Windings neuerweise. Ja. Mal so E-Mails und denke mir so, hä?
Und das, was ich daran so traurig finde, ist, dass es ja offenbar trotzdem funktioniert. Sonst würden die das ja nicht machen. Weißt du? Also es funktioniert ja offenbar trotzdem. Also es scheint ja wirklich ganz offensichtlich einfach zu funktionieren. Ich finde das so heftig.
Ja.
Weil, also wer mal... Wobei, jetzt bin ich gerade so mal überlegen, vielleicht kenne ich doch ein, zwei Leute auch in meiner Familie, die vielleicht doch draufklicken würden. No offense, aber...
Ja,
oder die zumindest so einen kurzen Panikmoment kriegen würden, so von wegen, alter Scheiße, jemand hat mein Konto gehackt, ja. Und dann
das ist aber schnell. Aber manchmal habe ich es immer noch trotzdem.
Echt,
ja? Wenn es gut gemacht ist, denke ich mir, gerade vom Paper und so, denke ich mir manchmal schon noch. Also es gibt die Variante, dass es ganz peinlich ist, aber es gibt auch die Variante, wo ich denke, alter, ey.
Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, wir kriegen in unser Kontaktzimmer und Zirk-Postfach jetzt auch immer sowas wie.
Da könnt ihr übrigens immer E-Mails hinschreiben, wenn ihr Themen, Vorschläge, Wünsche oder Kritik habt.
Gerne. Nee, also Kritik nicht, Wünsche und.
Es gibt ja auch konstruktive Kritik. Wobei, auch die will ich nicht.
Nee.
Ich verändere mich für keinen.
Kriegen wir immer so eine E-Mail von einem angeblichen EU-Business-Register,
ja,
wo wir uns eintragen sollen, weil sonst drohen Strafen. Da habe ich noch nicht mal kurz drüber nach. Ich lösche die nämlich immer.
Wenn das mal wirklich...
Das wäre echt. Wir kriegen einfach so eine 10.000 Euro Geldstrafe.
Aber der Vorteil bei den E-Mails ist immer, die beginnen immer mit Sternchen, 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 aha. Spam, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ach, und ja, okay. Und das finde ich auch ganz wild. Bei aber mir, ja. Betrug funktioniert nicht nur im Internet, leider. Ich habe eine ganz traurige Polizeimeldung schreiben müssen vor 2 Tagen, Marc. Und das ist wirklich, da habe ich mich hinreißen lassen zu dem ersten Satz, einem ganz dreisten Betrug saß Punkt auf. Mit dem Satz ging es los, oder einem besonders dreisten Betrug. Marc, halt dich fest, das ist so traurig und gemein, dass ich das wirklich nicht aushalten kann. In unserem Bereich quasi in Leipzig, in Schönefeld Ost, war eine 91-jährige Frau mit ihrem Rollator vom Einkaufen, ja, vor ihrem Haus und wollte aufschließen. Da kamen vermeintlich laut Polizeimeldung 2 junge Frauen und haben ihr angeboten, ihre Lebensmittel in die Wohnung zu tragen. Die Frau hat dankend angenommen. Daraufhin haben die das reingetragen und haben sich dann quasi unaufgefordert in die Wohnung hineinbegeben und mit diversen vorgeschobenen Gründen sich umgesehen in der Wohnung, sich dann verabschiedet nach wenigen Minuten. Und die Frau, 91 Jahre alt, mit Rollator, stellte danach fest, dass ihr, Zitat, Polizei, ein niedriger, 5-stelliger Betrag gefehlt hat.
Oh, fuck, Alter. Oh, das ist nämlich auch noch die Generation, die so Bargeld hortet, ne? Ja. Scheiße. In der Keksdose wahrscheinlich.
Und oder niedriger, 5-stelliger Betrag, das kann 10.000 sein, was schon viel wäre. Das kann aber meiner Meinung nach auch noch 33.333 sein.
Würde ich auch noch mit reinzählen. Ja, ne? Ja, würde ich auch noch mit reinzählen.
Aber viel weiter da nicht.
40.000 ist nicht, das ist ein mittlerer.
Genau. 35.000 bin ich mir auch schon nicht mehr sicher. Ich bin in meinem Kopf ist so die...
Die Drittelgrenze.
Ist auch scheißegal.
Alter, fuck, die arme Frau, ey.
Finde ich ganz schlimm. Ja. 91. So, das war... Ja.
Ich hatte kurz, als du die Geschichte angefangen hast zu sehen, hatte ich kurz gehofft, dass sie jemanden betrogen hat. Weil das finde ich dann geil. Das ist ja das Schöne an Straftaten. Sobald sie alte Leute begehen, ist es irgendwie witzig.
Ja. Ja. Also wirklich, ich...
Totschlag, sowas.
Der Klassiker. Ich war traurig. Ich war an dem Tag traurig.
Das glaube ich.
Muss ich ehrlich sagen.
Das glaube ich allerdings. Das finde ich auch wirklich...
Also bei allen Gründen, warum man das macht, ja, sei es Beschaffungskriminalität, sei es man hat keine Arbeitserlaubnis, sei es man muss eine Familie ernähren. Aber Leute, eine 91-jährige Oma, ey, ja, Entschuldigung, das ist wie wenn du angeln mit dem Sprengsatz gehst.
Ja, genau, wirklich. Ich finde auch, vor allem in der Wohnung in Schönefeld Ost so, wenn es jetzt...
Wo aber jetzt offensichtlich ab und zu mal mehrere 10.000 Euro
drin. Ja, aber wenn es jetzt eine Villa wäre, wo man sagt... Hier hängt ein Kronleuchter, der ist 100.000 Euro wert, ist jetzt nicht, macht jetzt nichts, wenn ich hier mal 10.000 mitgehen lasse.
Ja.
Dann macht das halt Leute so. Aber es gibt hier richtig Ärger, juristisch. Es wird
justiziabel. Aber müssen wir mal zum Justiziar gehen vorher, ob das eigentlich okay ist, was du gerade gesagt hast.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Ne? Du fühlst den Vibe.
Aber du fühlst auch meinen Vibe, ne? Mhm. Du kennst mich ja. Du weißt ja, wie ich bin. Ich war wirklich, ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe es aufgeschrieben und dann wollte ich eigentlich... Da wollte ich gehen. Da wollte ich, am liebsten wäre ich zu der Oma gefahren.
Ich wollte gerade sagen, so Bürgerwehr. Eigentlich wollte ich, ich habe jetzt auch direkt den Impuls gehabt, die mir zu schnappen.
Ja.
Die Schweine.
Schweine. Eine von denen war angeblich schwanger.
Hm.
Und das schwächt nicht ab, dass es total scheiße ist, das bei einer 91-jährigen Omi zu machen.
Das stimmt.
Wer weiß, wo die 10.000 Euro her hatte. Wahrscheinlich irgendwelches Nazi-Geld.
Ja, vor allem, es ist wirklich, es ist so geil, was so was im Kopf einfach passiert. Man liest so 91-jährige Omi und hat sofort Mitleid. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht ist das eine Holocaust-Leugnerin oder irgendwas. Wäre nicht die Erste. Vielleicht ist das ein ganz schlechter Mensch, diese Oma.
Ja.
Ein ganz, ganz
schlechter Mensch. Aber das, soll, so, so, nee, das sollten wir so nicht, so sollten wir nicht sein. So sind wir doch nicht, oder?
Es könnte sein.
Es könnte sein, ja.
Es könnte sein. Man darf einfach nicht, die haben es faustdick hinter den Ohren.
Die Oma.
Die 91-Jährigen. Ja. Ein ganz schwieriges Alter.
Ja, faustdick in den Ohren, aber nicht mehr faustdick in den Taschen jetzt. Mhm. Wobei, da muss man auch sagen, wenn die in 4 Minuten mehrere 10.000 Euro gefunden haben, wer weiß, wo da noch alles in der Wohnung ist. Vielleicht hat die solche Wände wie Pablo Escobar.
Ich dachte, du sagst, sorry, wenn die innerhalb von wenigen Minuten 10.000 Euro finden, sorry, aber dann auch einfach nicht gut genug versteckt.
Ja, ganz offensichtlich nicht. Ganz offensichtlich beschissen versteckt. Aber vielleicht war es auch ihr Wechselgeld.
Ich glaube, sie hat einfach so eine Keksdose in der Küche stehen gehabt, aber hat dann so draufgeschrieben, geheimes Geldversteck.
So. Nee, Kekse-Ausrufezeichen. Nur Kekse-Ausrufezeichen. So wie dieser Aufkleber immer an irgendwelchen Spielotheken und irgendwelchen Bars. Kasse wird täglich geleert. Am Arsch.
Ja, die wird nie geleert. Wo drauf steht, Kasse wird täglich geleert?
Das ist wie so ein Hinweis. Kameras, wo oben nur so ein Plastikkarton drin ist, aber keine Kabel und keine Linse und so.
Das ist eigentlich wie so ein Hinweisschild für Einbrecher. Kasse wird täglich geleert. Am Arsch. Steht auch mal an Zigarettenautomaten. Zigarettenautomat wird täglich geleert. Ich hab hier einen vor der Nase, nicht täglich, aber wöchentlich oder so. Ich habe einen vor meiner Wohnung stehen. Da hat den niemand leer gemacht. Da müssen Millionen von Euro drin.
Ja.
Ich muss mal kurz weg.
Das ist wie irgendwelche Gartentore, wo dran steht, hier wache ich. An dort, wo hier wache ich dran steht, ja, da kommt irgend so ein Pfiffi an. Die Leute, die wirklich einen Hund haben, der dich zerfleischen kann, die machen kein Schild dran. Warten nämlich, die sitzen drin schön vor ihrer riesigen Glasfront vorm Kamin und hören ganz laut Wagner und wirklich, die hören das Gebelle und das Zerfleische nicht, wenn der Typ, der da angeblich wachen soll, dich zerfleischt draußen im Garten. Die machen kein Schild dran.
Na, eine ganz tolle Beobachtung, aber der Wagner, den habe ich nicht verstanden. Wieso hören die denn Wagner? Ich dachte, die hören Onkels oder sowas.
Nee, die hören so ganz laut, so ganz klasse, ganz laute klassische Musik. Wie du draußen, das gibt's doch so ganz oft so in so Filmen, wenn das so richtig brutal wird und das
ja.
So zerfledert. Draußen wirst du halt in mehrere Stücke zerfledert und drinnen ist irgendwie so eine Oper und es ist gerade so dieser Höhepunkt. Stille und dann ist auch der Hund ist dann auch still und der Hund legt sich dann, kommt dann in die Wohnung durch seine Klappe und ist so komplett blutverschmiert, legt sich auf den Schoß vom Herrchen und wird so gekrault und dann auf den weißen Flukati tropft dann noch so das Blut und es fällt so ein Finger von dir auf den Teppich drauf und das ist der letzte Schnitt in dem Bild.
Okay. Krankes Schwein.
Brauchen wir wieder eine Triggerwarnung eigentlich? Triggerwarnung Gewaltfantasien, aber es ist zu spät. Es ist wie immer, wie heißt das eigentlich, wenn man eine Triggerwarnung viel zu spät macht?
Das ist Katersonntag.
Habe ich dir schon von meiner Tatort-Drehbuch-Idee erzählt, Marc?
Was?
Wo ich jetzt gerade von Zerfleischen und so von meiner Tatort-Drehbuch-Idee erzähle?
Nee, sag mal.
Also man sollte Drehbuch-Ideen nicht erzählen, ne? Es geht darum, dass jemand so riesige Angelhaken von unten, also Menschen so durchs Kinn ins Gehirn gerammt bekommen. Warum? Das kann ich jetzt nicht erzählen. Aber das ist auf jeden Fall
heftig. Klingt, also wenn man sich so die Tatortlandschaft in Deutschland anguckt, ja. Passt das zu wenigen Tatorten. Eigentlich nur zu Nick Chiller,
würde ich sagen. Ja, und ich finde schon, dass bei Börne... Könnte ich mir schon auch vorstellen.
Stimmt.
Heißt der Börner oder Börner?
Oder halt dieser komplett irre
Dortmunder.
Moreau. Der jetzt immer so Shakespeare-esk ist.
Stimmt.
Oder ist das ein Polizeiruf? Nee, das ist ein Tatort, ne?
Oh, ist das?
Nee, ist ein Tatort.
Kiel?
Nee, das ist hier Wiesbaden. Also das ist auf jeden Fall in Hesse, der Herr Moreau.
Und wer war nochmal?
Kiel ist Borowski.
Aber war der nicht auch immer so ein bisschen. Wo waren das?
Borowski ist hier so, gibt es diese super creepy Tatorte mit dem stillen Gast.
Mit
dem stillen
Gast. Hier mit Lars, ich häng mich mit meiner Aldi-Tüte, verlass mich vor Obdachlosen, genau. Fotografieren Eidinger.
Ja.
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler sich zu 90% immer wieder selbst spielen. Also die spielen einfach nur sich selbst. Til Schweiger ist das beste Beispiel. Elias Mbarek, bestes Beispiel.
Ja, aber es hat den
pass auf, noch eine Sache dazu. Mhm. Und das ist bei Lars Eidinger auch so, weil Lars Eidinger spielt nämlich immer ein Arschloch.
Ja. Aber das ist auch wieder so eine Wahrnehmung, glaube ich. Also ich würde dir voll zustimmen, habe aber gerade gedacht, Robert De Niro und Al Pacino spielen auch immer sich selber.
Natürlich.
Da sagt man aber so, ja gut, aber das ist geil.
Nee. Es gibt ja auch Schauspieler, die ich gut finde, die sich immer sich selbst spielen. Zum Beispiel Corinna Harfouch. Die spielt immer sich selbst, finde ich ganz fantastisch.
Stimmt. Und hier,
Corinna Harfouch, übrigens deutsche Jodie Foster, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, in dem Podcast. Weil die auch immer beide, die haben immer den gleichen Blick. Es ist immer der gleiche Blick. Es ist immer dieser Blick, der etwas verkniffen. Etwas schmallippig und verkniffen. Wenig Fun.
Ich war neulich Zeuge in einer Situation, die ich jetzt hier nicht näher beschreiben will, weil das zu viele Rückschlüsse auf unser Privatleben zulassen würde. Aber ich war neulich in der Situation Zeuge, als Anton kurz dachte, es könnte die Möglichkeit bestehen, dass wir demnächst Corinna Harfouch treffen. Ja?
Sehen. Es ist ja nicht mal um Treffen.
Sagen wir sehen. Und die Aufregung, die da vorgeherrscht hat, wirklich wie ein kleines Kind am Heiligabend nachmittags, falls irgendjemand irgendeinen Kontakt zu Corinna Harfouch hat, gebt doch mal bitte der Frau Bescheid, dass Anton die gerne mal treffen würde. Und gibt auch ruhig weiter, dass er sagt, sie ist deutsche Jodie Foster. Vielleicht freut die sich ja. Also wenn das Treffen irgendwie möglich werden könnte,
Corinna Harfouch
wäre wirklich ein schönes Geburtstagsgeschenk.
Muss ich jetzt trotzdem nochmal dazu sagen, Corinna Harfouch spielt übrigens nicht immer nur sie selbst. Eine ganz tolle Charakterdarstellerin. Ich wollte mein Argument damit natürlich stärken, aber das ist eine ganz tolle Charakterdarstellerin. Zum Beispiel ganz, ganz toll Finsterworld. Wenn ihr den Film noch nie gesehen habt, schaut euch mal Finsterworld an. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Und da spielt sie einfach, also
traumhaft. Ich kenne den Titel, aber deshalb habe ich ihn nie gesehen, weil der Titel so abgeturnt hat. Das ist wirklich ein guter Film.
Hammer.
Okay.
Das ist wirklich, okay. Den würde ich auch mit dir mehrfach, das ist einer von den wenigen Filmen, bei denen ich kein Problem habe, habe ich schon mehrfach gesehen und den ich auch immer wieder mitschauen würde, weil er ganz toll geschauspielert ist und bewegend ist und viel über Deutschland im Allgemeinen und den Satz kann ich nicht weiterführen im Speziellen aussagen.
Also einer der besten Filme, die du je gesehen hattest, würdest du sagen?
Ich glaube, das ist ein österreichischer Film, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber wenn man jetzt im deutschsprachigen Film, ja.
Achso, aber international dann doch nicht. Weil ich wollte gerade so eine Liste, unvollständige Liste mit den besten Filmen, die Anton je gesehen hat. Auf Platz 1 Kevin allein zu Haus.
Ja.
Auf Platz 2 hätte ich jetzt dann gedacht Finsterworld vielleicht.
Ja, ja.
Und auf Platz 3 würde ich vermuten Cool Runnings.
Nee, habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Nein!
Doch! Habe ich noch nie gesehen.
Wirklich?
Habe ich noch nie
gesehen. Ich hätte schwören können, dass wir uns schon zusammen darüber unterhalten haben.
Ich weiß natürlich, was das ist und so weiter. Ja, alles klar und weiter. Und ich habe auch schon Ausschnitte und so weiter. Habe ich aber noch nie in Gänze gesehen. Wir haben heute ganz tolle Überleitungen. Ich weiß, du hast das. Du hast das wirklich, wenn ich das sage. Aber wir haben heute ganz tolle Überleitungen, weil der Grund, warum ich das noch nie geguckt habe, ist, weil ich einen Upturn auf Wintersport habe. Das ist der Film mit der jamaikanischen Bobmannschaft, ne? Das wäre jetzt ultra peinlich gewesen.
Nee, das ist dieser Film über diese Neonazi-Aussteiger, die. Ja, na klar, Cool Runnings.
Ja.
Ja. Und ich wollte auch dahin überleiten, aber gut, dass du es jetzt nochmal gesagt hast. Ich wollte mit dir über Beijing reden, die Winterspiele.
Was ist Beijing?
Hast du Olympia schon geguckt?
Ich sag mal so. Nein. 10 Sekunden vielleicht. 10 Sekunden. So schräg von meinem Ecktisch in der FAZ-Reaktion.
Ja, genau. Ich habe auch so auf Arbeit mal gesehen. Und ganz toller Service für Leute wie uns, die mit Wintersport wirklich gar nichts anfangen können. Also ich zumindest nicht. Es gibt in der ARD-Mediathek immer so eine Tageszusammenfassung von 5 Minuten. Das ist ganz nett. Aber
das habe ich bei den letzten Olympischen Spielen tatsächlich immer gemacht. Ich habe vorhin, muss ich ehrlicherweise sagen, bevor du hierher gekommen bist, habe ich bei YouTube 2 Sachen geschaut. Olympische Winterspiele, von denen ich dir gleich nochmal erzählen werde.
Also Olympische Winterspiele natürlich absolut problematisch, weil die in China stattfinden und die ganzen Lager mit den Uiguren und so weiter. Dann zerren die irgendwie für die Eröffnungszeremonie irgendeine Uigurin, die Fackel irgendwie trägt, ne, oder das Feuer entzündet. So mega Feigenblatt, sagt man, glaube ich.
Ja.
Also alles absolut problematisch und deswegen Sportswashing, glaube ich, neudeutscher Begriff dafür. Okay. Die lassen ja jetzt schon wieder diese Menschenrechtsbeauftragte von der UN nicht einreisen da in die Region, wo die Uigurenlager sind. Ne?
Ja, währenddessen kurz hier von Olympia erzählt, hol ich uns mal beiden noch schnell ein Bier.
Hol mal noch ein Bier. Ich wollte aber eigentlich jetzt direkt zu dir überleiten, weil es ist, also all das ist absolut natürlich weird und warum ist das da hingegangen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es ist für Anton und mich halt jetzt relativ einfach zu sagen, wir in Anführungszeichen boykottieren die Olympischen Winterspiele, weil natürlich der Charaktertest für uns kommt erst mit der Fußball-WM im Winter, die im Schurkenstaat Katar stattfindet. Und jetzt ist es natürlich leicht zu sagen, ich gucke das nicht, weil das ist alles irgendwie scheiße. Aber wenn es uns dann richtig interessiert, dann wird es halt wild. Habe ich gerade, Anton ist mit dem Bier zurück, ich habe gerade erzählt, der Charaktertest für uns kommt natürlich mit der Fußball-WM in Katar. Jetzt zu sagen, man boykottiert, das ist leicht, weil uns der Sport einfach nicht interessiert.
Ja.
Muss man ehrlicherweise sagen, aber also es ist Sportswashing, das ist alles furchtbar, was China macht. Dafür gibt es ein Maskottchen und das ist ein süßer Panda.
Aus Plastik?
Aus Plastik. Der heißt Bing Dwen Dwen. Das ist doch toll. Da ist für mich alles andere zweitrangig.
Ja.
Muss ich sagen.
Aber wir kommen natürlich auch an Olympia nicht vorbei. Ich habe heute mal kurz was gesehen. Ski Freestyle, hast du das schon gesehen?
Ist neu, ne?
Das ist absolut krass. Also es ist ganz wild über so eine riesige Rampe. Und schleudern dann einmal durch die komplette Atmosphäre und landen dann wieder. Und gewonnen hat eine in, ich glaube, China geborene Gu. Sie heißt, glaube ich, Gu. Sie ist Teilzeitmodel, hat gewonnen mit dem unfassbarsten Sprung, der jemals gemacht wurde in dieser Sportart. Der Kommentator ist völlig ausgeradet. Und die wird mit Hate Speech bombardiert und mit Hasskommentaren. Weil die für China startet und nicht für
die USA. Könnte für die USA starten. Ja. Ah, das habe ich doch irgendwie mitgehört. Ich wusste nur nicht, welche Sportart die macht. Ja, spannend.
Also wirklich unfassbar, ist unfassbar spannend. Mhm. Und das sah auch krass aus. Ich habe so ein bisschen verfolgt Biathlon, weil man kommt einfach als Thüringer nicht dran vorbei.
Das ist geil. Meine Beobachtung zu Olympischen Spielen. Deutsche Olympioniken im Wintersport, ich schränke einen im Wintersport, sind immer, also haben in Interviews immer entweder einen bayerischen oder einen ostdeutschen Dialekt. Es ist einfach so.
Ja.
Logischerweise, weil die Standorte natürlich in Bayern sind oder in Thüringen und
warum
Sachsen.
Warum gibt es zum Beispiel kein Baden-Württemberg?
Weiß ich nicht, aber es ist wirklich so. Es ist immer furchtbar, diese Interviews beim Wintersport.
Ja. Und sie müssen immer untertitelt werden.
Ich bayerischen Dialekt natürlich viel schlimmer finde. Ich weiß, es gibt verschiedene Dialekte in Bayern, bla bla bla.
Unterfranken.
Aber das ist meine Beobachtung auf jeden Fall.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Jamaika ist dieses Jahr wieder mit einer Bobmannschaft am Start, sogar mit dreien insgesamt.
Gibt es da nicht auch so einen Song, Jamaika hat eine Bobmannschaft?
Ja, genau. Deswegen, ich dachte, du hast den gesehen, dann hätte ich ihn jetzt mit dir angestimmt, aber also vielleicht, also es gibt heute ein Quiz zu Olympia.
Okay.
Oder zu den Winterspielen. Natürlich nicht den in China, weil die boykottieren wir, aber so allgemein.
Ja.
Wie mache ich hier eigentlich was vor? Und da kommt auch eine Frage zu Cool Runnings, beziehungsweise nicht direkt, aber deswegen würde ich jetzt nicht vorweggreifen.
Okay, machen wir nicht.
Sondern ich würde einfach das Quiz starten, es sei denn, du hast noch einen Olympia-Fakt.
Ja, was ich euch wirklich empfehlen kann, ist, aber das wirklich schon immer, finde ich schon immer sauspannend, Curling. Curling, Leute, das ist wirklich geil. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, ob der schon immer dabei war, auf jeden Fall gibt es, Es gibt ja immer so kurioses, so Stars bei Olympischen Spielen. Zum Beispiel Kuranik, ne? Die waren Stars. Also die.
Die waren Stars.
So. Und zieht euch bitte rein, Matt Hamilton, den Curling-Star des US-Curling-Teams. Google den mal kurz, Marc.
Ja.
Zieht ihr diesen Typen rein.
Matt wie
Matt.
Gehacktes?
Ja.
Matt Hamilton. Witzig auch, Thema Hamilton übrigens, habe ich heute so bei Kicker einfach nur so eine kleine Nebenmeldung gesehen. In der schottischen zweiten Liga oder so hat gestern irgendein Team gespielt, in dem vier Leute mitgespielt haben, die Hamilton hießen, gegen ein Team, das Hamilton hieß, in dem wiederum mehrere Leute mitgespielt haben, die Hamilton hießen. Sorry für den Mensch, der da tickern muss.
Matt Hamilton.
Oh, ich kann mich nicht entscheiden, ob der aussieht wie ein absolut abgehalfterter Gaming-Journalist oder... Oh, sieht der wild aus. Sieht richtig gefährlich aus.
Ja, googelt den mal. Ey,
das ist Matt Hamilton. Wird in Peking zum Social Media Star. Logischerweise. geile lange Haare, weiße, der sieht aus, als wäre er aus den 80ern rausgefallen. Alter, die Schuhe!
Ja!
Wild. Schön, Matt Hamilton. Curling. Ich habe gestern Abend mit deinem Mitbewohner mehrere Stunden lang Curling geguckt.
Okay.
So viel zu meinem Olympia-Boykott.
Ja.
In der Wiederholung natürlich, in der Wiederholung. Ich habe mir ein Curling-Spiel von Kanada gegen Südkorea, Frauen in der Wiederholung angeguckt.
Ja, das ist wild.
Und ich finde Curling auch ganz toll. Kleiner Tipp an die Sportartmacher, die Spiele dauern ein bisschen zu lang. Es gibt 10 Ends, was so viel ist wie ein Inning, glaube ich, beim Baseball. Das ist zu viel. Leute, macht 2 von 3.
Aber da habe ich einen ganz tollen Tipp für dich, Marc. Ich als Curling-Profi habe ich einen ganz tollen Tipp für dich. Gerade wenn man das in der Wiederholung guckt, doppelte Geschwindigkeit. Doppelte Geschwindigkeit schauen.
Ja.
Supergeil. Und plötzlich ist das Spiel plötzlich, das ist wie Eishockey.
Ah, geil.
Das hat eine ähnliche Dynamik Zack. Wie Eishockey. Tschum, wisst ihr, wie die über das Eis...
Das ist ja wirklich eine absurd geile Sportart, ja? Also du hast diese Zone, Haus heißt das, habe ich gehört, in der dieser Stein rein muss, ja? Das sieht aus wie eine Dartscheibe. Also du hast Aspekte von Dart.
Ja.
Dann hast du Aspekte von Bowling, logischerweise.
Ja.
Oder Kegeln von mir aus, wer will.
Boccia?
Boccia, auch so
mit
ein bisschen.
Mit diesem Wegschießen Pool, der anderen, Pool, mit dem anderen.
Ja.
Der anderen.
Genau, Pool, Boccia, so. Dann hast du natürlich die man nennt es ja auch das Schach auf dem Eis, hast natürlich diese taktischen Komponenten, weil du musst ja am Ende nur irgendwie näher dran sein als der andere, das heißt, du kannst irgendwie so einen Schutzstein hinlegen, hat auch ein bisschen was von Dame,
ja.
Teilweise so, du nimmst Steine aus dem Spiel.
Hast du auch ultra Bock, ultra das mal zu spielen?
Ich hab so Bock, das mal zu spielen, aber das habe ich mich gestern die ganze Zeit mit Tobi gefragt.
Wo?
Wer, also wie kommen Leute dazu, Curling-Profi zu werden? Wie geht das? Gestern haben sie zum Beispiel bei der Kapitänin des kanadischen Teams, Kanada ist die erfolgreichste Curling-Nation der Welt.
Ja, da ist ja auch 90% des Jahres 80% unter Eis. So,
und selbst die Kapitänin des kanadischen Olympiateams ist im Real Life Anwältin. Also sie lebt auf jeden Fall nicht von Curling. Traurigerweise. Ich würde es auch mal mit dir ausprobieren.
Ich hätte richtig Bock.
Ich kann ja auch gleich sagen, wo das Curling herkommt. Das ist nämlich Teil der Frage.
Okay, letzter Stop noch, bevor wir in das Quiz reingehen, Olympische Spiele. Ich hasse Deutschland schon wieder. Ich hasse Deutschland, wie sich dieses Volk der Sieger und Siegerinnen einen abwichst. Entschuldigung für den Begriff gerade, dass sie gerade bei der Medaillenvergabe so weit vorn sind, ja. Weil sie 7 oder gerade jetzt zu dem Stand 7 oder 8 Goldmedaillen haben. Davon sind 6
Rodeln.
6 irgendwelche Formen von Abarten. Von Rodeln.
Stimmt, Skeleton, Rodeln.
Bobfahren, alles. Also in der mit einem hochtechnisierten Gerät.
Schlittenfahren. Es ist Schlittenfahren.
Eine Eisbahn runterzufeuern. Sorry, nichts gegen diese Sportlerinnen und Sportler. Das ist ja, ich weiß, dass man nicht einfach so. Aber ich finde es schon ein bisschen bezeichnend, dass so ein Land wie Deutschland in dieser Sportart oder in Abwandlung dieser Sportart durch die Decke gehen und überall anders. Mhm. Abscheißen.
Ganz toller Tweet dazu von der Heute-Show. Wenn es bergab geht, ist Deutschland ganz vorne mit dabei.
Ja, okay. Also Respekt trotzdem an die Sportlerinnen und Sportler. Trotzdem Ball flach halten. Ball flach halten oder wie man bei den Olympischen Spielen sagt, Puck flach halten.
Skeleton ist wirklich schon irre, habe ich jetzt nochmal gedacht. Die sind ja teilweise über 100 km/h schnell. Ja. Ne? Und wenn man sich das mal vorstellt, dass man einfach auf der Autobahn fährt, in einem Auto ohne Karosserie, einfach nur die Fläche, und sich da drauflegt mit Kopf nach vorne. Und dann fährt man so mit 100, 120 über die Autobahn.
Ja, und die Autobahn ist 70 Zentimeter breit.
Aus Eis.
Und nicht vierspurig, freie
Fahrt. Also ist auf jeden Fall creepy.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie früher, ich weiß nicht, ob du mal, ich habe früher
viel
Need for Speed gespielt. Und da konnte man immer den Sichtmodus auswählen, dass man so im Nummernschild praktisch war. Also dass man nicht im Cockpit saß, sondern man
konnte diesen Sicht... Konnte man, glaube ich, bei fast allen Rennspielen
machen. Da ist mir schon schlecht geworden bei... Also will ich nicht wissen, was
das ist. Bist du mal eine Bobbahn runtergefahren? Eine richtige?
Nee.
Ich bin schon mal eine Bobbahn runtergefahren.
Ja, du bist ja auch Thüringer.
Ja.
Ja.
Bei irgendeiner Klassenfahrt oder sowas. Das ist schon wild. Kann ich so sagen, wie es ist. Das ist richtig, richtig wild. Und das es tut mir, ich habe jetzt gerade schon wieder ein schlechtes Gewissen.
Ja, nein.
Es geht mir ja nicht darum, dass das nicht anerkennenswerte Erfolge sind. Mir geht es darum, mal jetzt mal ein bisschen abzuwarten und mal zu gucken, was da noch so für Sportarten kommen. Ich sag mal Eishockey, Eisschnelllauf. Eiskunstlauf, Skispringen und so weiter. Es gibt ja nicht nur die eine Sportart. Schlittenfahren, jetzt mal runtergebrochen. Sondern man kann ja auch mal ein bisschen... So, und jetzt starten wir rein, denke
ich. Toll! Also eine neue Runde beschissen quizzen. Über die Olympischen Winterspiele, die wie Anton Zirk sicherlich weiß, 1924 erstmals stattgefunden haben in Chamonix in den französischen Alpen am Fuße des Mont Blanc.
Ganz wichtig, dass ich dich nochmal einmal unterbreche, weil das lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich finde es ganz schade, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, glaube ich, dass ich wirklich beim Thema Sport ein relativ ausgeprägtes Wissen habe. Und jetzt kommst du mir hier...
Glaubst du, dass sie das denken? Hast du hier mal irgendwie in der Richtung performt, oder?
Mehrfach?
Ja. Also du wirst es wissen. Ich habe auch was vorbereitet. Du kannst eine Gold, eine Silber oder eine Bronzemedaille gewinnen. Ja, komm mal rein. Also erste.
Du willst sagen, dass ich hier nicht schon öfter performt habe bei irgendwelchen Sportgewinnen?
Vielleicht bin ich auch nur ärgern, ich weiß nicht.
Achso, ja, ist klar, dann ist ja gut.
Also fast 100 Jahre alt, die Olympischen Winterspiele.
Ja, toll.
Norwegen ist bislang die erfolgreichste Nation bei Olympischen Winterspielen insgesamt.
Das überrascht mich total. 400
Medaillen.
400?
Und, ja, es gibt vier Fragen. Wenn du 4 von 4 richtig hast, kriegst du die Goldmedaille. Wenn du 3 von 4 richtig hast, die Silber. 2 von 4 Bronze. Und wenn du 1 von 4 richtig hast oder keine, dann tue ich es mir leid. So. Die Winterspiele, erste Frage, finden ja immer im Wechsel mit den Sommerspielen statt, ne? Also es gibt Winterspiele und es gibt Sommerspiele. Es gab bisher in der gesamten Geschichte der Olympischen Spiele der Neuzeit nur 5 Athletinnen und Athleten, die bei beiden eine Medaille gewonnen haben. Also sowohl bei Sommerspielen als auch bei Winterspielen. Nur 5. Und es gab nur einen, der bei beiden Gold gewonnen hat. Einen einzigen US-Amerikaner, und zwar Edward Egan. Ja, er hat bei einer Sommerolympiade und bei einer Winterolympiade in verschiedenen Sportarten Gold gewonnen. Mhm. Und zwar...
Wann war das?
Das kommt jetzt. Hat er 1920 seine erste Goldmedaille geholt bei Sommerspielen im Leichtgewicht Boxen. Ja?
Ja.
Und 12 Jahre später hat er bei Winterspielen 1932 nochmal Gold gewonnen. Und ich würde gerne wissen, in welcher Sportart. Skispringen, Curling oder Bobfahren? Wie stellst du dir einen 12 Jahre zu alten Boxer vor? Was macht der noch? Was kann man da nochmal lernen, so aufs Karriereende gedacht?
Das ist entweder Curling oder Bobfahren. Ein Skispringer kann ich mir nicht vorstellen.
Ich würde auch das... Also ja, kann ich ja schon mal sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Ich würde auch sagen, auf keinen Fall lernt man noch mal Skispringen mit.
Was also das Lernen, ich glaube, das Lernen kein Problem. Aber der hat in seinem Leben, wenn er wirklich Boxer war, hat er mal eine Muskulatur angelegt an seinem Körper, die so in der Vollständigkeit entweder irgendwann in Fett umgewandelt wird oder zumindest in Haut oder was auch immer, dass Skispringen jetzt nicht seine Disziplin wird. Also wenn er jetzt Jockey gewesen wäre, dann vielleicht noch mal Skispringer. Wobei da auch die müssen groß sein auch wieder. Also würde ich sagen, nee.
Ja.
Obwohl die da noch komisch gesprungen, das sah ja ganz witzig aus. Ich sage, der ist... Oh. Ah, Curling, du hast natürlich vorhin gefragt wegen Curling. Curling, es ist Curling. Nee, warte, es ist Bobfahren. Nein, ich habe Curling gesagt.
Es ist Bobfahren.
Ja, einfach nur reinsitzen, mitsitzen, ja. Viererbob,
ja, genau.
Mit drin sitzen.
Viererbob, Anschieber.
Ah, okay, Anschieber.
Da, da hat er nochmal Gold geholt dann. Hm. Bisher einzige, der im Olympischen Sommer- und Winterspielen.
Sagen wir nochmal seinen Namen, bitte. Matt Hamilton.
Edward Egan.
Edward Egan, kann man sich eigentlich gut merken.
Das stimmt. Frage 2. Gold hast du eigentlich schon verpasst. Das ist blöd eigentlich, dass du Gold jetzt schon verpasst hast. Ich gebe dir noch eine Chance auf Gold. 3 von 4 ist auch Gold. Okay. Solange kein anderer besser ist, ist man ja der Erste.
Ja, es ist wie beim Biathlon, wenn man da einmal verschießt, aber gut läuft.
Genau. So, dann gucken wir, ob du läufst. Also, Frage 2. Welche Selbstverständlichkeit, wir gucken ja beide relativ viel Sport, welche Selbstverständlichkeit bei Sportübertragungen heutzutage verdanken wir den Olympischen Winterspielen 1960? Ist es A, die direkte Wiederholung von Highlights und strittigen Szenen? Ist es B, diese Bauchbinde mit Infos zu den Athleten, wo die herkommen, was sie schon gewonnen haben und so? Die wurde nämlich damals von der Seite händisch ins Bild gehalten. Oder ist es C, Sponsoren auf den Klamotten, weil die Winterspiele waren in Kalifornien und Coca-Cola hat da erstmals auf Anzügen geworben.
Die Bauchbinde.
Nee, ist falsch. Tut mir leid. Habe ich mit dieser Vorstellung, dass das jemand reinhält? Ja. Nee, tatsächlich die direkte Wiederholung von Highlights und strittigen Szenen. Grund war nämlich, zwar wirklich in Kalifornien, Und die Kampfrichter waren sich absolut uneinig, ob einer von den, was, keine Ahnung, was für ein Sportler ist, Abfahrt oder so, beim Slalom da eins von den Dingern mitgenommen hat oder nicht. Mhm. Und haben deshalb den Sender CBS gebeten, ob sie das Videotape kurz zurückspulen können. Das passierte dann sozusagen live und war der Beginn von Instant Replay.
Und auch quasi der Beginn von VAR.
Im Grunde auch ein bisschen, ja, stimmt, vom Videobeweis. Ja, doch. Also es gab sicherlich
dann noch irgendwie... Punkt quasi dann damit jetzt für mich.
Ja, ja, genau. Bist gut gelaufen, deswegen... Okay, jetzt. Cool Runnings, ja. Also der Song ist, das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Das ist der
Den kenne ich.
Das ist das im Film. Also es gibt diesen Film, in dem John Goodman irgendwie so einen amerikanischen Trainer spielt, der bei einem Seifenkistenrennen auf Jamaika sieht, dass vier Typen da geil Seifenkistenrennen machen und denkt sich, wieso sollte Jamaika nicht mit einem Bob bei Olympia antreten? Der Film ist in Teilen fiktiv, aber ein Teil davon stimmt auch. 1988 ist Jamaika in nur einer Disziplin und das erste Mal überhaupt bei Olympischen Winterspielen, weil da schneit es nicht so oft, da angetreten, nämlich im Viererbob.
In Peking übrigens auch nicht so oft.
In Peking schneit es auch nicht so oft. Das ist wild. Auch diese Bilder von dieser Schanze da, die da mitten in so einem grauen Industrieviertel steht, ne? Ganz wild. Eigentlich kann man hier nicht. Egal. So. Also, und jetzt dieses Jahr sind die auch mit drei Bob-Teams am Start. Monobob der Frauen und Zweier- und Viererbob bei den Männern. Irgendwie ist Jamaika jetzt eine Bob-Nation. Und die treten noch, das ist ganz witzig, Jamaika tritt wirklich ausschließlich beim Bobfahren an bei Olympischen Winterspielen, weil sonst so irgendwie Deutschland ist ja so gefühlt in jeder Dings dabei, ne? Und es gibt noch einen Typen, der irgendeine Skidisziplin macht. Und der ist, habe ich gestern gerade im Fernsehen gesehen, zufällig DJ und sehr erfolgreich und finanziert sich das selber. Der hat selber einfach 90.000 Euro aufgebracht, um bei Olympia zu starten als Skifahrer. Für Jamaika. Das ist die einzige Disziplin. So, egal. Das war alles Fun Fact. Das war absolut alles Fun Fact. Die legendäre Cool Runnings Bob-Mannschaft von Jamaika von 1988 ist, wie du sicherlich weißt, 2004 bei der TV Total Wok WM nochmal zusammengekommen und da angetreten. Und sie sind aber nur Vierter geworden, leider. Im Vierer Wok. Das ist geil. Wenn du irgendwann jemandem mal erklären musst, dass es mal sowas wie eine Bock-WM gab.
Das ist deine Enkelkinder. Das TV-Total, TV-Turm springen.
Jedenfalls sind die Vierter geworden. Und ich würde gerne von dir wissen, wer hat ihnen den letzten Platz auf dem Treppchen, also die Bronzemedaille, weggeschnappt? Welcher Vierer-Wok? War das A?
Gibt es die alle, die du vorliest? Ja, ne?
Die gibt's alle, möglicherweise nicht alle in dem gleichen Jahr.
Okay.
War es der Fanta 4-Wok mit
Fanta, ganz ekelhafte Vorstellung, auch Fanta vom 4, Geschmack her.
Mit Fanta 4, ja. War es der Red Nose Day-Wok mit
Giovanni Zarella?
Nein. Der Red Nose Day-Wok mit Simon Gose-Johann, Bernhard Hohecker, Axel Stein
und Elton.
Und nein, absolut geilen Mensch, an den ich seit 20 Jahren nicht gedacht habe. Ausbilder Schmidt.
Moin, ihr Luschen!
Oh Gott, das war so eine absolut problematische Comicfigur. Egal. Was der Viva-Wok mit Colin Fernandes, Milka, Janine Reinhardt und Tobi Schlegel? Oder war es der ProSieben-Wok mit, du wirst es ahnen, zwei namenlosen Typen von den Heavytones? Joey Kelly und Ralf Zacherl. Also Fanta 4, Red Nose Day, Viva Wok oder ProSieben Wok?
Der Viva Wok. Scheiße, nee, Mann.
Der war es nicht. Gewonnen hat in dem Jahr tatsächlich der ProSieben Wok. Und Dritter wurde der Red Nose Day Wok mit Ausbilder Schmidt.
Na, der hat Zucht in die ganze Nummer reingebracht.
Ja. Das ist natürlich absolut peinlich, dass du das nicht wusstest, weil das gehört zur Allgemeinbildung. Würde ich sagen dazu,
absolut,
dass man die Gewinner und bis Drittplatzierten der Wok-WMs aufzählen kann. Wusstest du, zu ganz wilder Wikipedia-Artikel, geht mal Wikipedia-Artikel von den Wok-WMs, wer da so mitgemacht hat in den Jahren,
auch.
Wer da auch teilweise Field-Reporter war, wer da die Show-Acts waren, ganz, ganz wilde Veranstaltungen.
Ich glaube, bei einer Wok-WM ist auf jeden Fall auch Manu Pagadi aufgetreten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Georg Hackel ist ja da auch, hat er oft.
Der Hackelschorsch.
Der hat da richtig Bock drauf. Ja. Der ist da richtig oft mitgemacht, hat er auch öfter mal gewonnen.
Der Hackelschorsch. Mhm.
Ganz schlimm. Okay,
gut. Letzte Frage.
Läuft super für dich?
Ich kann nichts mehr gewinnen eigentlich.
Ja, es gibt noch einen Trostpreis. Also, vierte und letzte Frage, ja?
Teilnahmebeurkunde.
Wir kommen jetzt endlich zur wichtigsten, weil edelsten Sportart bei Winterspielen, nämlich Curling. Curling wurde schon...
Die Frage hat mir vorhin die Antwort versaut. Ich habe nur Curling genommen.
Ja, ich weiß, ja. Curling wurde erfunden schon 1500 irgendwas.
Ja, wundert mich gar nicht.
In Schottland. Auf irgendwelchen zugefrorenen Tümpeln. Unterstellung meinerseits, 100 pro eine besoffene Idee. Absolut besoffene Idee. Lass uns ein paar Steine nehmen und auf einen zugefrorenen Teich gehen und die hin und her schubsen. So,
dazu habe ich eine Frage. Ja. Was denkst du, wie viele aller Ideen, die in Schottland jemals gemacht wurden, wie viel Prozent keine besoffene Ideen waren?
Ja, fair point. Fair point. Bis heute, Fun Fact, kommt der Granit für alle olympischen Curlingsteine nur von einer Insel vor Schottland. Verrückt, ne?
Die Steine sind aus Granit?
Mhm. 19,94 Kilo schwer.
Sind das ja richtige Apparillos?
Das sind richtige Apparillos.
Oh, cool. So,
das Prinzip Curling ist klar, ne?
Also, ich hab's verstanden.
Also man hat da so einen Besen, mit dem schubbert man da so. Und
schubbern.
Dadurch, ich dachte ja immer, die machen einfach das Eis glatt, aber tatsächlich ist es so, dass man die durch die Hitze, die beim Reiben erzeugt wird, schmilzt ein bisschen das Eis und es entsteht ein Wasserfilm, auf dem der dann besser gleitet. So, man versucht ins Haus zu kommen.
Wie viele Menschen sind da beteiligt in einem Team?
Oh, das waren gestern richtig viele. Ich konnte es gar nicht überblicken, wirklich. Als ich es gestern geguckt habe, ich so...
Es sind viele, die da mit rumhantieren.
Da wird richtig viel gerieben. Und ich frage mich auch, wie die casten. So Leute, die einfach richtig gut wischen können. Weißt du? So.
Hier.
Noch ein Fun Fact. Curler tragen, und Curlerinnen, tragen zwei verschiedene Schuhe. Die haben rechts den sogenannten Slipper.
Zum Sliden.
Der ist, die Sohle ist aus Teflon zum Sliden.
Und einen zum Stoppen.
Und rechts den Slipper und links den Gripper. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Der Gripper hat, wie der Name schon sagt, Grip.
Deswegen sliden die auch immer so auf Knien, dass so, der quasi nicht den Boden berührt, der eine.
Und dann können die bremsen so. Und Curling ist ein absoluter Gentleman-Sport. Etikette und Fairplay sind absolut wichtig. Es gibt da so vorgeschriebene...
Ich liebe das, ich werde da richtig emotional.
Handshakes und so Grußworte, die man sich sagen muss. Und es ist bis hin zu Olympia immer noch gang und gäbe, dass man sich ein Bier spendiert, also die Verlierer den Gewinnern nach dem Spiel. Das ist sozusagen... Und...
Ich liebe das, ich liebe alles
daran. Regelverstöße werden beim Curling in der Regel selbst angezeigt. Also es gibt sozusagen auch...
Wie bei unserer Fußballmannschaft.
Ganz toll. So. Und obwohl das so ein Gentleman-Sport ist, gibt es im Curling trotzdem immer wieder... Heikelste Skandale, Anton. Heikelste Skandale gibt's da.
Oh Mann, ich liebe es,
ich das erzählen. Ich würde gerne wissen. Ich bin
wirklich emotionalisiert gerade.
Welchen dieser Curling-Skandale gab es nicht? Gab es nicht. Dumpgate. Dumpgate, das Dumping, bezieht sich auf ein regelwidriges Verhalten beim Curlen, nämlich wenn man beim Wischen dafür sorgt, dass sozusagen Eissplitter in die Laufbahn des Steins rutschen und ihn deshalb bremsen. Deswegen darf man den, habe ich auch gelernt, den Besen nicht nach oben rausziehen, wenn das dann alles runterfällt, sondern man darf ihn nur seitlich vom Stein sozusagen entfernen. Dumpgate.
Okay, das war so detailliert erklärt, das gab es auf jeden Fall.
2009 bei Olympia angeblich. Möglicherweise, Anton. Gab es nicht Broomgate, also Besengate. Da geht es darum, dass in den 10er Jahren, noch gar nicht so lange her, ein Besen entwickelt worden ist. Der war so gut, dass Curling-Puristen gesagt haben, der verändert die Seele des Spiels. Weil nicht mehr der Mensch, der den Ball, den Stein wegschießt, sondern die Leute, die wischen, den größten Einfluss aufs Spiel haben. Riesending. Gab dann neue Regeln, wurde verboten, Riesenschreiten der Curling-Szene.
Oh, so wie mit diesen Schwimmanzügen damals bei Olympia, die nicht mehr...
Oh. Gab es nicht Pizzagate?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ist.
US-Athleten bestellen während einem Wettkampf Pizza auf die Curlingbahn und essen sie.
Olympia.
Das weiß ich nicht genau, ob es Olympia war oder nicht. Oder gab es nicht Spitgate? Ein Mitglied der US-amerikanischen Olympiamannschaft spuckte beim Wischen immer wieder vor den Stein und machte ihn so schneller. Dumpgate, Broomgate, Pizzagate oder Spitgate?
Broomgate.
Gab's nicht.
Gab's nicht.
Ist leider falsch. Spitgate gab's nicht.
Okay.
Ja, Dumpgate gab's wirklich. In der Olympia-Quali Kanada gegen Kanada Broomgate gab es wirklich mit diesem Besen und Riesenstreit in der Comic-Szene. Und Pizzagate, das fand, war jetzt nämlich witzig, weil du mir vorhin diesen Matt Hamilton gezeigt hast. Der sieht genauso aus. Paul Goswill, bekannt als The Rebel of Curling Sports, war in den 80er Jahren so ein Typ mit langen Haaren, der immer karierte Hosen getragen hat zu Curling-Events. Und der hat mit seinem Team bei irgendeinem Turnier Pizza bestellt und die während des Wettkampfs gegessen, was natürlich eine absolute als Respektlosigkeit aufgefasst wurde.
Wie damals, als ich in der, als ich was getrunken habe in der vor Gericht. Also ich war nicht vor Gericht, sondern ich war als Gerichtsberichterstatter da und ich wurde darauf hingewiesen, echt? Dass. Ja.
Ist das passiert? Oh nein, und da darf man nicht trinken.
Es war ultra heiß. Und meine Mutter habe ich dir damals schon erzählt, als ich diesen Eintrag in der Schule bekommen habe, weil ich was getrunken habe im Unterricht, wo meine Mutter damals mit 12 zu mir gesagt hat, Anton, du darfst in jeder Situation in deinem Leben was trinken.
Ob das so ein guter Rat war im Nachhinein?
Absolut.
Ja, so war's. Hat Pizza bestellt und hat übrigens danach auf die Frage, was ihm eigentlich eingefallen ist, gesagt, es hätte zu lange gedauert, sich einfach in der Halle für was zu essen anzustellen. Hat er keine Zeit, muss er curlen.
Marc, das war wieder mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ganz tolles Quiz.
Ach so, ich wollte sagen, ich dachte, du sagst eine beschissene Performance meinerseits. Also, Sportwissen, Anton, 6.
Ganz toll, wirklich. Ich glaube, alle haben ja auch noch ein bisschen was gelernt. So wie wir alle...
Ich freue mich. Für dich dann gibt es einen Trostpreis.
Gibt es einen Trostpreis. So wie wir alle gelernt haben, dass es in Russland unglaublich lange Tische gibt.
Lange Tische?
Ja, lange Tische.
Wie?
Ja, Herr Macron musste auf sehr unangenehme Weise erfahren, dass es in Russland sehr, sehr lange Tische gibt. Hast du das Bild gesehen von Putin mit Macron?
Bei diesem nennen wir es Friedenstreffen.
Ja, ganz unangenehme Situation, absolute Provokation. Fast so schlimm wie damals, als Putin beim Treffen von Angela Merkel seinen Hund mitgebracht hat, obwohl von ihr klar war, dass sie ganz große Angst vor Hunden hat. Auch eine absolute Provokation. Aber Putin ist gerade wieder im Provokationsmodus, habe ich das Gefühl. Das ist mein Eindruck.
Ohne Scheiß, Alter. Machen wir erstmal weiter.
Schlecht ist wirklich, und das weiß nicht, was das über die Bedeutung von Joe Biden und von Olaf Scholz sagt, über die Strahlkraft von den beiden, dass dieser Tisch wirklich mehr Berichterstattung abbekommen hat, als deren beiden erstes wirklich offizielles Zusammentreffen. Ich weiß davon nichts. Ich habe gehört, er soll sich ganz gut geschlagen haben.
Olaf Scholz wurde selbst von konservativsten Kolumnisten in Deutschland, wie Herrn Fleischhauer, unterstellt, dass es sozusagen Chapeau, er hat nämlich bei CNN ein Interview gegeben auf Englisch zur Ukraine-Krise und das gab es wohl noch nie, dass ein Kanzler im amerikanischen Fernsehen ein Live-Interview auf Englisch gegeben hat. Ansonsten, das Treffen ist, ich glaube, es gibt deshalb wenig zu berichten über das Treffen, weil Scholz halt Scholz-Things macht die ganze Zeit
und Biden
ist hauptsächlich, er will ihm nicht zu nahe treten, aber Biden scheint momentan hauptsächlich damit beschäftigt zu sein, nicht zu sterben. Und das scheint große Teile seiner Aufmerksamkeit zu fressen.
Ja, ich denke auch.
Ey, wirklich, ja. Der ist so tattrig, ey. Oh,
ich habe auch mal neulich wieder so einen Zusammenschnitt gesehen von Dingen, die der Mensch gesagt hat schon und gemacht hat und so weiter, wo ich mir echt denke, Alter, Präsident der Vereinigten Staaten, Alter, fuck.
Naja, immer noch besser als sein Vorgänger, ne, aber...
Ja,
ich, also... Thema Ukraine und Russland und NATO und so, ich finde wirklich, wir zum Glück sind wir ja so privilegiert und leben in einer Situation, Krieg ist für mich Fernsehen, ne? Krieg gibt es für mich im Fernsehen oder in Videospielen oder so. Und so seit einer Weile es gab ja auch schon Krim und so, und ich hatte da keine Angst. Aber ich habe wirklich, wenn man jetzt so ein bisschen liest, irgendwelche politischen Beobachter und so, das ist halt nicht so weit, ne, die Ukraine. Und ich habe echt so ein bisschen Schiss vor Krieg einfach. Also es ist einfach so, ich komme damit, also, was macht man denn da?
Na, wir können da gar nichts machen. So, wir haben einmal ausgemustert und einmal Zivildienst, also wir können da erstmal wenig machen, wenn es wirklich so weit kommt. Das Ding ist, ich habe wirklich auch Angst davor und weil wir natürlich uns wir haben uns ja viel mit Geschichte und so beschäftigt und so diese Krisenanfälligkeit, die es gerade so gibt, weltweit, aber auch in Europa, sei es jetzt Corona, sei es Wirtschaft, sei es Preissteigerungen, sei es dann diese absolut krassen krassen Gruppen, Bevölkerungsgruppen, die sich quasi völlig ausklinken aus der Gesellschaft und quasi vor nichts zurückschrecken. Das sind ja alles Sachen, die man irgendwie schon mal in irgendeiner Form gesehen hat und nicht selten in Phasen, die quasi in dem Krieg provoziert haben.
Ja.
Auch an unterschiedlichen Orten so, ne? Also jetzt nicht so, dass er jetzt direkt bei uns vor der Haus, also direkt in Deutschland passiert. Aber wir wissen halt auch aus der historischen Erfahrung, wie schnell das quasi, oder wie lange man sagen kann, ach nee, uns betrifft das nicht, uns betrifft das nicht, uns betrifft das nicht, und wie schnell dann tatsächlich trotzdem gegangen ist. Das macht mir schon wirklich, das macht mir auch ernsthaft Sorgen.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist irgendwie so eine Unschuld verloren gegangen, die, also wir haben ja das Glück, dass wir sind sozusagen zum Ende des Kalten Kriegs geboren. Und so Großeltern und noch davor will ich gar nicht wissen, was die alles mitgemacht haben, aber selbst unsere Eltern haben ja irgendwie noch so, interessanterweise auf zwei verschiedenen Seiten der Mauer, dieses Kräftemessen und so mitbekommen. Und dann, das hat natürlich nie aufgehört, irgendwie der Westen oder die NATO und Russland oder Post-Sowjet-Gebiete so.
Ja, das wurde auf anderen Ebenen ausgetragen.
Ist mein Gefühl.
Das wurde wirtschaftlich ausgetragen.
Und mein Gefühl, also das frage ich mich gerade die ganze Zeit, hat das jetzt was damit zu tun, dass man irgendwie erwachsen wird und das einfach erst realisiert, oder ist es wirklich sozusagen so viel schlimmer geworden? Aber diese Angst ist neu. Also ich hatte auch, weißt du, dann gibt's irgendwie so 9-11 oder so, und dann weißt du, also 9-11 war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben. Klar, vorher gab's Kosovo und so, da war ich zu klein, aber so. Und 9-11 oder Bosnien und alles nur, ne? Aber 9-11 war das erste Mal, dass ich in meinem Leben so mitbekomme, ah, okay, fängt jetzt eine Nation, fängt jetzt einen Krieg an. Diesen angeblichen Krieg gegen den Terror, ja, aber also in Afghanistan und dann später im Irak und so, das war so das erste Mal, aber auch das war ja alles Fernsehen, und es ist halt alles vermeintlich so weit weg für privilegierte Menschen wie uns irgendwie. Und jetzt ist, und auch bei der Krim habe ich das noch so gedacht, weil das habe ich irgendwie nicht, ich habe das irgendwie nicht so richtig ernst genommen.
Ja, ich auch nicht.
Ehrlich gesagt, weil es ist, ja, es ist, also es ist auch einfach so, es ist so pervers irgendwie. Jetzt siehst du irgendwie so Baerbock irgendwie, wie sie da, die Baerbock kriegt richtig auf die Mütze, weil sie sich an der Front, nenne ich es mal, unwohl fühlt, ne? Wo ich mir denke, so, ja, also Außenpolitiker, die sich an der Front wohlfühlen, bräuchte ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber, ja, wild. Also, man sieht diese Bilder so, und dann fahren die da hin, und es ist ja irgendwie, es gibt irgendwie noch Diplomatie, aber man denkt sich auch so, ja, was machst du denn dann? Es ist jetzt irgendwie so, die Drohungen sind so hochgefahren worden jetzt vom Westen, irgendwie, wenn sozusagen russische Soldaten die Ukraine betreten, dann kommt das. Das ist zwar jetzt nicht so klar formuliert worden, aber ich glaube, auf diplomatischer Ebene weiß man schon, was das heißt. Also es wird sich ja gerade viel beschwert, dass Scholz jetzt irgendwie nicht so die direkte Drohung ausspricht oder so, aber ich bin eigentlich überzeugt davon, auf politischer, diplomatischer Ebene mit Leuten, die so kommunizieren, wissen, was Phase ist. Was machst du denn dann? So, und es ist wieder so dann, dass du dich nur darauf verlassen musst, dass irgendein Machtmensch, egal auf welcher Seite, jetzt keinen Bock hat, auf den roten Knopf zu drücken. Ist jetzt übertrieben, aber es läuft so auf das hinaus, und ich finde es so krass, dass man einfach so, also das setzt ja, wenn jetzt Putin entscheidet, wir gehen da jetzt rein, keine Ahnung, was macht er überhaupt? Der macht er nicht so. Aber wenn der das entscheidet, das setzt so eine krasse Kette von Entscheidungen in Kraft. Ja, also es ist wie so ein Dominostein. Und dann, weil sich jetzt irgendwie so eingespielt, dann muss die NATO das machen, dann muss Russland aber in Reaktion wieder das machen. Und dann bist du ganz schnell in so einer Scheiße, von der ich, wie gesagt, privilegierterweise, das ist so weit weg gewesen einfach in mein ganzes Leben. Und man muss sich auch nicht in die Hose machen. So, wahrscheinlich wird nichts passieren, aber ich finde es gerade so, also es hat sich für mich noch nie so real angefühlt.
Ja, genau. Und das ist genau der Punkt.
Diese Möglichkeit, dass es einen Krieg geben könnte in Europa. So, weil die Ukraine ist Europa.
Genau. Und das muss man halt sagen, ne? Also wenn du halt auf die Geschichte in Europa guckst, um wie lange es quasi vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Friedenszeiten gab, so, wir leben halt einfach in der längsten Friedensperiode, die Europa gesehen hat. So, das ist einfach Fakt. Und genügend Menschen haben gesagt, okay, sie hoffen, dass jetzt dass sie keinen Krieg mehr erleben werden in Europa. Der steht uns quasi vor der Tür, muss man einfach sagen. So, das kann passieren. Und auch, also diese Kette von Ereignissen, die das mit sich ziehen kann, ne? Also nicht mal nur quasi diplomatische und Bündnistreue betreffen, sondern, also mal angenommen, es gibt diesen Krieg und die einzige Sinn oder ernstzunehmende Sanktion ist nun mal das Kappen von Nord Stream. So, was bedeutet das dann auch so? Das bedeutet für viele Länder in Europa, aber vor allem für Deutschland, so dass die Gasversorgung einfach extrem gestört ist. Das bedeutet, in einer Zeit, wo die Energiepreise ohnehin extrem in die Höhe gehen, so wie viel kannst du einer Bevölkerung zumuten an steigenden Energiepreisen, wenn du jetzt sagen müsstest, du müsstest jetzt alles an Energie oder an Gas aus den USA holen. Wie hoch kann das gehen? Und das sind ja alles Abhängigkeiten voneinander und das ist ja in so ein Konstrukt, was da irgendwie über lange Zeit von Frieden erbaut wurde. Wenn da eine Sache durchgekappt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Fall so, dann zieht das Sachen nach sich.
Ja, aber das war genau das, was ich meine. Dieses Gefühl hatte ich noch nie.
Ich habe das auch zum ersten Mal. Ich habe diese Abhängigkeit zum ersten Mal wirklich.
Ja, und das ist halt, glaube ich, eine der ersten Generationen in Deutschland jetzt mal, ne, natürlich in anderen Ländern nicht, aber in Deutschland sind wir so eine der ersten Generationen, wo, also diese Möglichkeit, dass es überhaupt zu einem Krieg kommen könnte, ich bin wirklich in dieser absoluten Gewissheit aufgewachsen, dass Dinge diplomatisch gelöst werden. Ja. Es gibt ja jedes Jahr irgendeine Krise und so. Und ich habe mir wirklich, das beobachtet man dann und je erwachsener man wird, desto interessierter haben wir das jetzt in unserem speziellen Fall auch beobachtet, weil es hat einem ja interessiert, so Politik und alles. Aber du beobachtest es so, ich bin wirklich immer mit diesem Grundvertrauen, da irgendwie wird das diplomatisch gelöst. Also das Schlimmste, was hier jetzt passiert, ist, dass die sich irgendwie ankacken, ja. Oder irgendein U-Boot vor irgendeine Küste geschickt wird, aber das wird auch wieder zurückgerufen. Und vermutlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, wird das jetzt auch wieder so sein. Aber ich frage mich, wo auf dem Weg dieses Vertrauen abhanden gekommen ist. Weil das Gefühl ist wirklich gerade ein komplett anderes als bei allen Krisen vorher.
Und ich glaube, das ist zum Teil ein anderer Umgang und eine andere Nähe zu den ganzen Themen. Also eine andere Informiertheit. Aber es ist auch, zumindest ist das mein Eindruck, eine verschärftere und vor allem nähere Situation als bei anderen Krisen, die wir in der Form mitbekommen haben. Das glaube ich schon. Also, und
mag
das
sein. Aber ich finde es gerade im Vergleich zur Krim so krass, weil ne, das ist ja sozusagen genauso
gleicher Konflikt.
Genauso weit weg, gleicher Konflikt, gleiche Konfliktparteien. Und da hatte ich null Schiss. Wann war das? 2015, 14?
Kann es nicht mehr
14, glaube ich. Da hatte ich null Angst vor. Ja. Naja. Toi, 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 dass das nicht kommt. Sagen wir mal so.
Toi, toi, toi. Marc, ich bin.
Kranker Downer.
Ich bin auch durch.
Wir machen noch eine kurze Skandalisierung. Razzia Scholz. Einmal kurz noch sagen, weil das kriegt irgendwie gerade nicht genug Aufmerksamkeit.
Also, das verstehe ich auch nicht. Also, vielleicht. Ja, okay.
Kann das kurz zusammen. Du machst die Wiederholung? Oder du ordnest es ein?
Dann wiederhole du und ich ordne ein.
Gut, also im Wahlkampf, mitten im Wahlkampf, erinnert ihr euch wahrscheinlich dran.
Bundestagswahlkampf,
war ja, also Scholz, unser heutiger Kanzler, war ja Finanzminister. Und da gab es eine Durchsuchung im Justizministerium, das SPD geführt war, und im Finanzministerium, das SPD geführt war, von Scholz in dem Fall. Gab es Durchsuchungen, da ging es um Vereitelung von Geldwäschegeschichten oder so, glaube ich, ne, oder Betrug oder sowas. Jedenfalls gab es diese Razzia und das ist mega krass irgendwie. Und schon damals haben Leute gesagt, was ist denn das hier?
Es das gibt ein Move.
Irgendwie gar keine Anhaltspunkte, das ist ein krasser Wahlkampf-Move. Und das ist jetzt sozusagen gerichtlich bestätigt. Ein Oberlandesgericht, glaube ich, ne, in Niedersachsen, also diese Ermittlungen gingen von Niedersachsen aus, hat jetzt entschieden, dass es rechtswidrig war, weil, und das ist so krass, ja, CDU-Menschen dahinter stecken, in Anführungszeichen. Also,
ja, also die ist sowohl der verantwortliche Staatsanwalt als auch die verantwortliche Richterin, die das beschlossen hat, sind aktive CDU-Mitglieder.
Und dieses Dokument, das die eigentlich gesucht haben.
Genau, lag wohl schon zu dem Zeitpunkt der Razzia der Staatsanwaltschaft vor. Also es wurde quasi ein Dokument gesucht, was schon längst in Händen der Staatsanwaltschaft war. Und es gibt dann eben mehrere Punkte, die das dann wohl laut diesem Gerichtsurteil, was wahrscheinlich noch nicht rechtskräftig ist, weil es noch in die höhere Instanz gehen kann, wahrscheinlich, nicht rechtmäßig war. Und es gibt, also die Taz fährt das groß, jetzt könnte man wieder sagen, ja, Taz, linke Zeitung und so weiter. Aber es gibt halt Äußerungen dazu, vor allem in Twitter-Bubble, die sagt, keine Ahnung, das ist ein Justizskandal vom Steuerskandal der CDU damals, aber eben auch in den USA Watergate.
Geil, ja, Watergate auf jeden Fall. Ich kann einfach nicht CDU-Spendenskandal hören, ohne einfach immer ein Helmut Kulse-Ding. Ne?
Bembis, der Bembis.
Gibt's gibt es die Doku noch? Wirklich, das war eine ganz tolle ARD-Doku über den CDU, die CDU-Spendenaffäre. Die hieß Bembis dann.
Okay.
Was ja sozusagen das Kohlwort für so Geld unter der Hand irgendwie war. Kleingeld auch.
Kleingeld
unter der Hand. Ja, also genau. Es gibt Stimmen, die sagen, das ist größer als Watergate.
Ja.
Weil im Endeffekt versucht sozusagen eine regierende Partei oder zumindest Mitglieder einer regierenden Partei, die in gesellschaftlichen Machtpositionen sind,
den Kanzlerkandidat der auch mitregierenden Partei.
Ja, aber sozusagen trotzdem des Gegners, versuchen sie irgendwie zu diskreditieren, indem sie eine Razzia an dessen Ministerium machen, die nicht notwendig ist. Das heißt jetzt nicht, dass die Ermittlungen vielleicht, irgendwie, dass es da nicht einen Straftaten gab oder sowas, aber sie machen eine Razzia sozusagen, was ja ein öffentlichkeitswirksames Instrument ist, nämlich da laufen irgendwelche Ermittler einfach ins Ministerium rein, beschlagnahmen irgendwelche Akten, was unnötig war.
Deswegen,
nachweislich unnötig war.
Befasst euch mal damit, das ist wirklich super spannend. Wer den Artikel bei der Taz nicht findet, kann uns gerne anschreiben, dann können wir den auch gerne mal schicken.
Ja, was natürlich nichts daran ändert, dass Scholz, Cum-Ex und so, der ist natürlich nicht ganz sauber, das ist ja klar.
Ja.
Aber sozusagen,
das eine schließt das andere nicht aus.
Was zu machen, um einen politischen Gegner zu diskreditieren, was so wild ist, ist schon eine Ansage.
Ja. Gut, Marki. Da ich gerade gehört habe, wie Tobi hier mit einer Pizza für dich reingekommen ist, werden wir das Ganze jetzt an dieser Stelle beenden. Das hat Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Richtig schön. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ach ja, genau. Es kann sein, dass wir uns nicht nochmal vorher hören. Dann werdet ihr es aber auf jeden Fall wieder bei Social Media und sonst wo mitbekommen. Unseren neuen Film. Es geht um Tattoos im weiteren Sinne. Marc lässt sich live vor der Kamera tätowieren für einen Film von uns. Das kann man auch schon mal sagen. Wir sagen dann nochmal Bescheid. Und ich würde rausgehen mit einem Gedanken zum Abschied, wenn du noch kurz dich verabschieden, also erst wenn du dich noch kurz verabschieden möchtest, oder?
Ja, ich freue mich, dass wir es mal wieder geschafft haben. Es war wirklich die letzten Wochen so, dass wir es wirklich nicht hinbekommen haben. Also tut uns echt leid. Wir geloben Besserung. Aber uns war wichtig, mit sozusagen im Januar oder Februar jetzt noch einen Film zu machen. Deswegen hatten wir jetzt Bock drauf. Und genau, den sollte ich angucken. Der erscheint wieder bei YouTube und so am 21.02. Auch noch als Audioreportage. Wer es lieber hört, da sagen wir nochmal Bescheid. Und ansonsten macht euch irgendwie eine gute Woche. Und rantet nicht über Valentinstag in irgendwelche Mikrofone rein. Das bleibt im Internet hängen.
Ja.
Toll, den Bogen geschlossen zum Anfang, ne?
Ganz toll. Marc, möchtest du lieber wissen, was passiert, wenn 7,7 Milliarden Menschen gleichzeitig springen oder gleichzeitig furzen? Du erfährst eh beides.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte Bill Murray zitieren. Ich glaube beides.
Ich glaube beides.
Möchtest du hier kotzen oder im Auto kotzen?
Ich glaube beides. Marc, wenn du pupst, ja, kommt da unter anderem Stickstoff, Wasserstoff raus und je nach deiner Ernährung auch Methan.
Nee, bei mir nicht.
Nee. Was entzündlich ist. Das geht allen Menschen auf dieser Erde.
Den
meisten Menschen, vor allem allen, die pupsen können. Wenn alle knapp 8 Milliarden Menschen gleichzeitig pupsen würden, bist du, wenn du hier alleine mit mir im Zimmer bist, relativ safe. Das ist kein Problem. Anders wird die Sache, wenn diese ganzen Menschen ganz, ganz eng, im schlimmsten Fall in irgendeiner Halle zusammenstehen. Oder irgendwas. Also viele Menschen auf engstem, zum Beispiel in der U-Bahn oder so, wenn die wirklich alle auf Knopfdruck zusammen pupsen, kann das im Zweifelsfall tödlich sein. Nämlich kann zu einer Vergiftung führen, weil es würde erstmal extrem stinken, es wäre extrem laut und im Zweifelsfall könnte es zu einer Vergiftung führen, die erst zu Bewusstlosigkeit und dann zum Tod führt. Es sollte aber unter freiem Himmel eher ungefährlich bleiben. Eklig, aber ungefährlich. So viel dazu. Wenn alle Menschen gleichzeitig springen, wird es viel gefährlicher. Vor allem, wenn diese 7,78 Milliarden Menschen sehr, sehr nah aneinander stehen. Auf Knopfdruck hochspringen und wieder landen. Passieren verschiedene Dinge. Sollte das in der Nähe, also das Schlimmste, das wenigste, am wenigsten Schlimme, was passieren kann, ist ein mittelschweres Erdbeben. Das lässt sich aushalten in den meisten Fällen. Vor allem, wenn alle draußen stehen. Springen die alle gleichzeitig in der Nähe von Wasser, kann es eine bis zu 30 Meter hohe Tsunami-Welle auslösen. Was ich schon ziemlich krass finde. Einfach, wenn die hochspringen, dass das so dann losmarschiert. Aber wenn alle zusammen hochspringen und gemeinsam landen, löst das das lauteste Geräusch, was jemals auf der Erde gemessen wurde, aus. Mit über 200 Dezibel. Das würde auf jeden Fall zu mehreren oder einer Vielzahl von gerissenen Trommelfellen führen. Du guckst so, als wenn du...
Ich bin wahnsinnig fasziniert davon, wie sehr du gerade nach einer WDR-Wissenssendung klingst. Toll.
Toll. Ich habe irgendwie keinen Ausstieg gefunden aus der ganzen Sache. Eigentlich dachte ich, jetzt kommt noch...
Ich habe wirklich die ganze Zeit gerade gedacht, wieso macht die NATO da nicht einfach so eine... Also es ist ja offensichtlich viel effektiver, einfach gemeinsam zu springen, als zu schießen zum Beispiel. Man könnte ja einfach Russland so überschwemmen mit so einem...
Tsunami.
Gesprungenen Tsunami. Oder...
Alle springen zusammen auf der Krim hoch.
Oder mit einer Furzwelle.
Ja.
Alter, es gibt...
Alle, springen und furzen gleichzeitig.
In einem Gebäude.
In einem Gebäude. Am Wasser.
Stimmt. In einem Gebäude am Wasser. In so Agentenfilmen aus den 80ern wird immer so vergiftet. Da werden immer Leute vergiftet, ja. Ne? Wie geil wäre es eigentlich, wenn die einfach so 10 Agenten einschleusen, die alle gleichzeitig furzen und dann sterben die Leute einfach an so einer, ich sag's wie es ist, Furzvergiftung.
Ja. Das wäre toll. Na gut, wir gehen raus damit, würde ich sagen. Ja. Ach, noch eine Frage, die wir uns vielleicht bis zum nächsten Mal überlegen könnten. Was wollen wir denn noch wissen, was passiert, wenn irgendwelche Menschen es gleichzeitig machen?
Das, was ich zuerst sagen wollte, habe ich runtergeschluckt und jetzt sage ich klatschen.
Oder einatmen. Entsteht dann ein Unterdruck?
Das finde ich gut. Finde ich gut.
Sollten wir rausfinden.
Oder auch super finde ich noch frittieren.
Frittieren. Wenn alle Menschen gleichzeitig frittiert werden. Damit gehen wir raus für heute. macht euch einen schönen Sonntag. Auf bald.